Das Herz aller Dinge von Bo Geertz. Kapitel 2 Sein eigener Weg. Teil 3 Landknechte und Bauern. Der erste, der sich fasste, war Berend Ochse. Sein Mund schloss sich einen Augenblick, es bildeten sich harte Knoten um die Mundwinkel, dann öffnete er sich wieder vierkantig und rot. Und die feste Bassstimme dröhnte ihre Befehle heraus. Die Hakenschützen sollten ihre Büchsen laden und sich an der westlichen Hofseite aufstellen. Und vier Mann sollten am Tor mit gefällten Hellebarden aufziehen. Er sprach jetzt breites Plattdeutsch. Im Handumdrehen hatten sich die Männer verteilt. Drei Männer wurden auf die Dächer des Stalles, des Vorratshauses und des Brauhauses geschickt. Von dort hatten sie Ausblick nach Norden, Osten und Westen. Im Süden lag das Hoftor. Dort stand bereits ein Posten, aber der hatte offenbar nichts gesehen. Der Pfeil war von Osten gekommen. Erst als alles fertig war, trat der Rottenmeister zu Herrn Tönnies, der Eile hatte, seinen Harnisch anzuschnallen. Der Trossbube fummelte nervös mit den Lederriemen herum und bekam tüchtige Schelte.
»Ruhig, ruhig«, sagte der Deutsche väterlich. »Wir werden den Heckenschützen eins auf die Nase brennen.« »Veit«,
rief er zu dem Knecht auf dem Dach des Vorratshauses.
»Siehst du etwas?«
»Jawohl, die ganze Wiese voll Bauern.«
»Wie viele?«
»Mehr, als ich zählen kann. Vielleicht 60, vielleicht 100.«
Herr Tönnies war sehr ernst geworden. »Das riecht nach Verräterei, verehrte Herren«, sagte er. Berend Ochse fasste ihn am Arm und sie gingen zu den Hakenschützen hinauf, die sich im Schutz des Hauptgebäudes zusammengedrängt hatten, während sie in wilder Unordnung sich Beinschienen anlegten und Eisenhelme aufstülpten. Herr Peter sah unabgewandt auf seinen Wirt. In dem übernächtig bleichen Gesicht leuchteten die Augen übernatürlich dunkel.
»Andreas«, sagte er, »das ist Wahnwitz. Du musst mit dem Bauern reden. Bevor der Abend da ist, kann hier das größte Unglück geschehen sein, das jemals deine Gemeinde betroffen hat.«
Herr Andreas sah zum Himmel hinauf, nach der Seite, von der der Pfeil gekommen war. Er war noch immer ebenso bleich, sagte aber nichts.
»Andreas«, fuhr der andere beweglich fort, »es gilt deine eigenen Gemeindeglieder. Es gilt Leben und Tod. Galgen und Rat. Du musst mit ihnen reden, dass sie Vernunft annehmen.«
Herr Tönnies kam zurück. Er hatte seine sichere Art wiedergewonnen und die Oberlippe hob sich wieder ein klein wenig.
»Herr Andreas, ihr bleibt hier als Geisel. Und Herr Peter tut uns vielleicht den Dienst, hinauszugehen und bei den Bauern zu hören, was der Sinn dieses Spektakels ist.«
Herr Peter nickte.
»Ich bin rasch zurück«, sagte er. »Verständigt euch lediglich, dass ihr nicht schießt.«
Mit langen Schritten verschwand er durch das Tor. Herr Andreas folgte ihm mit dem Blick und ließ ihn dann über die Gegend schweifen, die über dem Dach der Scheune zu sehen war, da sich der Hofplatz nach Süden zu stark senkte. Dort unten lag das Tal in tiefstem Frieden. Der See war blau wie an einem Vorfrühlingstag. Hier und dort leuchteten die Birken gelb und ein paar Ahorne glühten unten an der Bucht. Alles andere war noch sommergrün. Die Luft war erfüllt von einer milden und einschmeichelnden Feuchtigkeit, und die blauen Berge verschwanden allmählich in flimmernder Ferne. Jetzt hörte man Herrn Peters Stimme draußen vor der südöstlichen Ecke des Hofes.
»Halt! Nicht schießen!«
Dann wurde es wieder still. Die Wache auf dem Dach des Vorratshauses berichtete, dass die Bauern sich um den Priester zusammengeschart hatten. Sie schienen durcheinander zu reden. Die Hakenschützen hatten endlich alles Rüstzeug richtig angelegt und begannen zu laden. Zwei von ihnen hatten schwere Doppelhaken, die anderen gewöhnliche halbe. Es wurde wieder still. Berend Ochse sprach gedämpft mit Herrn Tönnies. Die Trossbuben sattelten. Die anderen Herren von Adel kamen herbei und begrüßten den Priester, ohne richtig zu wissen, welchen Ton sie anschlagen sollten. Wieder wurde es still. Unten auf der Wiese war ein Gesumm von hitzigen Stimmen zu hören.
»Wie geht es da unten?« rief Herr Tönnies dem Knappen zu, der jetzt ganz oben auf das Hausdach geklettert war, um zu versuchen, etwas zu erlauschen.
»Ich sehe nichts. Die Bauern drängen sich in einem Ring, ganz wie bei einer Schlägerei.«
Wieder verging eine Weile. Herr Tönnies beratschlagte sich mit den Herren. Dann ging er zu dem Rottenmeister und sagte etwas. Dieser nickte. Wieder pfiffen die Kommandoworte wie Peitschenhiebe durch die erwartungsvolle Stille. Es rasselte und klirrte von Stahl, als die Landsknechte ihre schweren Hakenbüchsen über die Achseln legten. Die Schützenrotte machte links um und zog mit Berend Ochse zum Tor hinunter. Die Herren folgten nach, mit Pferden und Trossbuben. Sie nahmen den Pfarrherrn zwischen sich. Zuletzt folgten wieder Knechte mit Hellebarden und Streitäxten. Draußen vor dem Tor schwenkte die Truppe nach links und zog um die Ecke herum auf das Brachfeld vor der Ostseite des Hofes, mitten vor dem Bauernhaufen. Die Hakenschützen bildeten die Flügel. Sie stießen die Gabeln in den Boden, legten aber die Haken nicht auf. Zwischen ihnen standen die anderen Landsknechte, ebenfalls mit den Waffen bei Fuß. Von den Herren saß nur Herr Tönnies im Sattel. Er winkte mit der Hand. Die Bauern hatten sich in großer Verwirrung zerstreut. Einige spannten ihre Armbrust. Andere riefen, dass man nicht schießen solle. Herr Tönnies winkte abermals.
»Ruhe, Ruhe, Kerls! Schießt nicht auf euren eigenen Priester! Senkt die Armbrust dort! Schickt ihr einen einzigen Pfeil zu uns herüber, so bekommt ihr 20 Hakenlot zurück!«
Die Armbrust wurde wirklich gesenkt, aber die Bauern hakten nicht ab. Es waren hitzige Rufe aus dem Haufen zu hören.
»Schweinediebe! Bierbäuche!« »Schweigt und lasst Herrn Peter los, dann mögen wir vernünftig reden«, rief der Ritter. »Freies Geleit für den Priester! Ihr anderen bleibt dort unten!«
Herr Peter kam wirklich den Hang herauf. Der Fröjarumer Priester sah ihn die Anhöhe mit müden Schritten hinaufwandern. Dort hinten erspähte er bekannte Gestalten. Graue Lodenröcke, dieses und jenes Panzerhemd und alte, rostige Eisenhüte, die er von den Stubenwänden in der Gemeinde wiedererkannte, wo sie über der Hochsitzbank gehangen hatten. Aber plötzlich verweilte sein Blick bei einer Gestalt mit bunten Hosen und einem neumodischen Helm mit Visier vor dem Gesicht.
Wer in aller Welt war das?
Und dicht daneben stand ein Kerl mit einer langen, schmalen Streitaxt von einem Typ, den es nie in Fröjarum gegeben hatte.
Was war das?
Herr Peter war herangekommen. Er war noch bleicher als zuvor. Die Schultern hingen schwer herab und große Schweißperlen glänzten an dem dunklen Haarsaum. Er ging gerade durch die Reihen der Knechte hindurch, ohne nach rechts oder links zu sehen, hinauf zu Herrn Tönnies.
»Gott gnade uns«, sagte er kurz. »Herr Mons ist bei Kieser geschlagen worden. Jürgen von Ellingen und viele andere Adlige sind tot, und die meisten Landsknechte sollen im Wald niedergemacht worden sein.«
Berend Ochse sah den Priester scharf an. Seine Augen schienen klar geworden zu sein. Sie waren stahlgrau und hart.
»Das ist Lüge«, sagte er. »Altweibergeschwätz, alles miteinander. Verfluchtes Bauerngeschwätz.«
»Nein«, sagte Herr Peter, »das dürfte wohl alles geschehen und wahr sein. Hier sind Fremdlinge in den Ort gekommen mit eroberten Schwertern, Harnischen und Dolchen, die nie in einer Bauernstube gehangen haben. Das ist Beweis genug.
Herr Tönnies hatte sich im Sattel aufgerichtet. Seine weichen Knabenwangen waren kantig und hart geworden.
Gut, sagte er. Jetzt brauchen wir über den Weg nicht mehr im Zweifel zu sein. Jetzt ist es nur die Frage, ob wir über die Leichen dieses Haufens hinwegziehen müssen oder nicht.
Herr Andreas stand völlig unbeweglich zwischen den adligen Herren. Er blickte über die Wiese hin, wo einige prächtige Eichen zwischen den Haselbüschen aufragten. Die meisten der Männer da unten erkannte er jetzt wieder, obwohl er sie nie zuvor mit diesem plumpen Behang gesehen hatte. Beide Kirchenältesten waren dabei. John war unbewaffnet, aber der andere trug eine Armbrust. Ständig erschallten Rufe.
»Schweinediebe! Bierbäuche!«
Dazwischen wurde gerufen, »Lasst unseren Priester los!« Herr Andreas blickte zum Himmel auf. Es flimmerte ihm vor den Augen. Ein rotes Geflimmer, das herumtanzte, sich ausdehnte und zu einer Schwertklinge zusammenfloss, wie eine Feuerflamme geformt, mit der Spitze gegen die Erde. In einer seltsamen Ferne hörte er Herrn Peters Stimme, der beruhigend zu Herrn Tönnies sprach.
»Nein, Herr, das ist kein gewöhnlicher Aufruhr. Die meisten Bauern sind nur hergekommen, um ehrliche Bezahlung für 4 Schweine und 3 Schafe zu fordern und dann Buße für den Knecht, den die Landsknechte bei der Mühle von Enneberga lahmschlugen. Das ist angemessen verlangt und kein Aufruhr.«
Herr Tönnies starrte auf den kühnen Priester. Er war wieder der unsichere Schuljunge.
»Was verlangen Sie?« fragte er.
8 Mark Örtüge für die Tiere und 5 Mark Dänisch für den Knecht. Unbillig ist das nicht.«
Herr Tönnies wandte sich zu den anderen Herren. Er ließ das Pferd einige Schritte zurücktreten und sie zogen sich etwas abseits näher an den Hof hin. Die Bauern hatten begonnen, näher zu kommen.
»Schweinediebe! Bierbäuche!«
Zwischen den Bauernrufen hörte man Bernd Ochses donnernde Kommandostimme. Die Schützen hoben ihre Haken und legten sie schmetternd auf die Gabeln. Die Lunten qualmten. Die Bauern waren unten auf der Wiese stehen geblieben. Es knirschte in einer Armbrust, die mit der Winde gespannt wurde. Herr Andreas stand völlig unbeweglich und sah aufwärts. Der Himmel droben war sehr blau, voller glitzernder Sonnenglut und brandrotem Geflimmer. Vor seinen geblendeten Augen erschien wieder die rote, schwertförmige Feuerflamme, die nach unten fiel. Wagte er zu glauben, dass dies ein wirkliches Wahrzeichen war? Eine Offenbarung von Gott über das, was jetzt geschehen müsse? Irgendwo inmitten der glänzenden Hellebarden vor ihm sprach Bernd Ochse.
»Die sitzen uns schon auf den Hacken. Hier sollte geschossen und nicht geredet werden.«
Jetzt kamen die adligen Herren von der Beratung zurück.
»Man könnte wohl eine redliche Abmachung mit ihnen treffen«, sagte Herr Tönnies halb betreten. »Wir geben ihnen das Geld und sie geben uns Handschlag auf freien Abzug. Kann man auf ihr Wort vertrauen?« Er blickte auf Herrn Peter.
»Nächst Gottes Wort weiß ich nichts, das so wert ist, darauf zu bauen, wie ein Bauernwort hier im Walde. Das wisst ihr selber, Herr Tönnies.«
Der Ritter nickte nachdenklich und bat den Priester wieder, zu ihnen hinunterzugehen und zu verhandeln. Nach einer kurzen Weile kam Herr Peter mit 5 Bauern zurück, darunter die Kirchenältesten. Sie blieben mitten auf dem Acker stehen, die Hackenbüchsen auf sich gerichtet. Herr Tönnies schwang sich aus dem Sattel. Mit 2 schwedischen Herren und Bernd Ochse ging er zu ihnen hinunter. Der Pfarrherr stand noch immer zwischen den Landsknechten. Über ihre Köpfe hinweg konnte er verfolgen, was sich unten auf der Wiese zutrug. Sein Ohr fing abgerissene Sätze der Verhandlungen auf. Die Bezahlung für die Tiere und die Buße für den Mann sollten auf der Stelle erlegt, der Pfeil sollte als Warnschuss gerechnet werden, die Truppe sollte freies und sicheres Geleit bis zum Grenzbach der Landschaft erhalten. Bernd Ochse sagte etwas davon, dass die Bauern eine Geißel stellen sollten. Da hörte man John zu Flottlicke mit seiner rauen Stimme antworten.
Geißeln nimmt man unter Dieben und Pack. Unter redlichen Leuten gilt das gegebene Wort.
Bernd Ochse drehte sich verächtlich von den Bauern ab und wandte sich an seinen Vorgesetzten.
Es hieße Gott versuchen, auf leere Versprechungen zu bauen.
Wieder hörte man die ruhige Stimme des Kirchenältesten.
Wer ehrlos ist, traut auch keinem anderen Gutes zu.
Der breite Körper des Rottenmeisters fuhr herum und er schlug an den Schwertgriff. Die schwedischen Herren beruhigten ihn. Man begann, das Geld aufzuzählen. Herr Tönnies ergriff John zu Flottliges Hand, danach die anderen. Dann trennten sich die Gruppen. Offensichtlich war Bernd Ochse mit dem Ausgang nicht zufrieden. Zornig befahl er den Hackenschützen, die Gabeln aus dem Boden zu ziehen und sich zum Abmarsch aufzustellen. Die Trossbuben kamen mit den Saumpferden heraus. Herr Tönnies grüßte gemessen den Pfarrherrn.
»Jetzt könnt ihr gehen, würdiger Herr. Haltet nun die Bauern bei Vernunft.«
Er schüttelte Herrn Peter herzlich die Hand.
»Aufrichtigen Dank. Es wird sich schon weisen, dass man der Sache des Reiches nicht vergebens dient.«
Es wurde noch etwas verhandelt. Die Truppe sollte südlich um den See westwärts über Flottlicke gehen, bis man die große Straße nach Ödesjö und Ness erreichte. Kam man nicht bis Ness vor dem Abend, konnte man auf Eckestad oder Boxholm rasten. Am nächsten Tag würde man die Grenze der Landschaft überschreiten und spätestens am dritten Tag den Waldrand bei Skruggeby erreichen. Die Priester hatten sich zu den Bauern hinunterbegeben. Hier herrschten noch widerstreitende Meinungen. Einige Prohulsbauern, die von Kieser mit Blut am Bärenspieß und geraubten Herrendolchen gekommen waren, drangen darauf, dass man die Rotgekleideten erschießen und die Landsknechte ertränken solle. Herr Peter sprach beruhigend. Man solle abwarten und zusehen. Es sei immer das Beste, keine Blutschuld zu haben. Sie hätten auf Recht und Gesetz gehalten. Und Recht würden sie einmal bekommen. Sowohl in der Frage des Zinses wie der Eichelmast. Herr Andreas schwieg. Er war sehr matt und mitgenommen nach der Anspannung. Er wusste nicht recht, was er wollte. Als der Vergleich zustande kam, hatte er das Gefühl gehabt, als ob der klare Himmel sich bewölkte und der glitzernde Sonnenglanz in einer müden Enttäuschung dahinbleichte. Freilich war er froh darüber, dass keiner seiner eigenen Leute erschossen zwischen den Grasbüscheln lag. Aber Herrn Tönnies hochgezogene Oberlippe und seine offene Verachtung für die heilige Kirche brannten ihm in der Seele. Er hätte gerne selber erschossen im Grase gelegen, wenn bloß diese Bauernschinder und Kirchenschänder da auch gelegen hätten. Konnten jemals bessere Zeiten im Lande werden, ohne dass die Streitaxt ihr Werk tun musste? Da schließlich John zu Flottlicke sich auf sein und den 6-Männer-Rates gegebenen Wortes berief und alle Gemeindeglieder Beifall nickten, mussten die Auswärtigen sich zufrieden geben. In kleinen Gruppen zerstreuten sich die Bauern. Ein großer Haufe zog sich zum Kirchdorf hinauf. Man wollte noch etwas miteinander reden und einen Krug Bier trinken, bevor man sich trennte. Auf der anderen Seite der Wiesensenke hatten die Kriegsknechte sich in Bewegung gesetzt. Sie hatten eine Trommel bei sich, die grollende Wirbel schlug, ein Abschiedssalut voller Drohungen. Die dröhnte dem Pfarrherrn übel in den Ohren. Es war, als ob sie aufreizend ein und dieselbe Melodie hämmerte. »Wir kommen wieder, wieder, wieder!« Halbwegs zur Kirche zweigte der Weg nach Flottlicke rechts ab. Hier blieb der Kirchenälteste stehen.
»Jetzt begleite ich sie heim und sehe zu, dass sie keinen Schaden tun, sondern ordentlich aus der Gemeinde hinauskommen.«
Ein paar andere Bauern von Flottlicke folgten ihm, ihre stählernen Bogen schwingend, sodass die Klettenköpfe den Grabenrand entlang wirbelten. Der Kirchenälteste kam so allmählich nach.
Er ging langsam an der Anhöhe, allein und unbewaffnet, und winkte der Truppe, dass sie abbiegen und ihm folgen solle. Im Gänsemarsch kamen da die Landsknechte das Hagedorngebüsch an der Wiesenkante entlang, eine lange Reihe bunter Farbkleckse in dem flutenden Sonnenschein. Die Hellebarden blitzten und die Trommel schlug. Die beiden Priester gingen noch immer miteinander. Herr Andreas war sehr still. Herr Peter begann, von seinem Weib zu reden. Wie er die Sache auch drehe und wende, gäbe es doch keinen anderen Ausweg, als für sie zu bitten, dass sie an irgendeinem sicheren Platz in Frierum zurückbleiben dürfe. Herr Andreas schwieg weiterhin. Er sah bleicher und magerer aus denn je. »Wenn du es willst«, sagte er schließlich, »so muss es wohl so werden, aber auf deine eigene Gefahr.« Er wandte sich um und musterte die lange Reihe von Bauern, die mit der Armbrust auf der Schulter mühsam die Anhöhe hinaufstiegen. Lang und schlank stand er in seiner schwarzen Kutte, während sie in der Sonnenwärme vorbeitrotteten. Als Elif, der Bauer vom Sewitzhof, vorbeikam, fing er mit ihm ein Gespräch an und begann umständlich die Sache zu erklären. Der Bauer blickte auf seinen Pfarrherrn, dann auf Herrn Peter. Das Geld, das er als Buße für die Sau bekommen hatte, schlug gegen seine Lederhose. »Ich verspreche es«, sagte er zum Schluss. »Ihr seid ein redlicher Priester, Herr Peter, der jedermann wohl will. Das haben wir heute gemerkt. So soll auch eurem Weibe kein Unrecht geschehen, wenn sie unter meinem Dach für lieb nehmen will.« Den Rest der Abmachung überließ der Pfarrherr den beiden unter sich zu erledigen. Er ging in tiefen Gedanken allein den Pfad entlang. Das Gras war jetzt fast trocken. Die ausgetretenen Stellen auf dem Boden waren fest und hart. Die Luft war einschmeichelnd warm, gesättigt vom Regendunst und dem schwachen Duft von moderndem Laub.